Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. Sein Frieden und Segen seien mit unseren Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm und seinen reinen Nachkommen, Friede sei mit ihnen.
آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، اموات و شهدای این جمع و این بنای خیر، صلوات بلندی خط کنید. خداوند انشاءالله به همه ما،
möge Allah uns allen seinen Segen erweisen, maximalen Nutzen von diesen Sitzungen zu ziehen, von dieser besonderen Situation, in der wir uns befinden. Und ich hoffe, dass Gott mir den Segen erweist und uns allen diese Dinge zu verstehen, zu verinnerlichen und uns daran zu halten, bitte ich Sie um einen weiteren Salawat mit dem Anhängsel wa ajjal farajahum. Die Diskussion, die wir in den vergangenen zwei Tagen hatten, das Gespräch, möchte ich noch einmal in einer anderen Art und Weise, in verkürzter Form Ihnen zusammenfassend mitteilen, aus Sicht des Heiligen Korans. Und wir werden, so Gott uns das erlaubt, aus einer anderen Sicht das Ganze beleuchten, in einer Überlieferung, in einem göttlichen Überlieferung, einer Hadithen Qudsi, wird gesagt, dass die Welt für Adam erschaffen wurde und Adam für die Verbindung mit seinem Schöpfer. Sehr einfach. Die Welt ist erschaffen für Adam und Adam erschaffen für die Verbindung mit seinem Schöpfer. Khalaqtul ashya li'ajlik wa khalaqtuka li'ajli. O ihr Menschen, o ihr Menschen, ich habe die gesamte Welt für euch erschaffen und dich für mich. Fakhalaqtuka li'ajli. Das ist die göttliche Überlieferung. Die Verse, die diesbezüglich im Heiligen Koran erwähnt werden, sind in vier Teilen zu unterteilen. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Geschwister, die diese Themen verfolgen, können sich diese Verse dann später auch selber noch näher anschauen. 57 Verse gibt es diesbezüglich. Versen mit Khalara lakum, Ja'ala lakum, Sachara lakum, Mata'an lakum, Maufis samawati wa maufil ars. Wir haben die gesamte Welt der Schöpfung für dich, Mensch, erschaffen. Sowohl erschaffen, erstens, zweitens, dir zur Verfügung gestellt, Ja'ala. Drittens, wir haben es dir zu Diensten gemacht, Sachara lakum. Und haben es für dich als Verwendungszweck gegeben, Mata'a lakum. Viertens, und für euch alle, kein Unterschied zwischen den Menschen. Aber du, Mensch, bist erschaffen. Du, Mensch, bist erschaffen worden für mich. Dich, Mensch, habe ich erschaffen für mich. Das Thema, was wir in den letzten zwei Nächten besprochen haben, versuche ich Ihnen gerade auf eine andere Art und Weise zusammenzufassen. Das Ergebnis ist also, die Welt ist erschaffen für Adam, für die Menschen, und der Mensch ist erschaffen für Gott. Wenn dieser Gott für den Menschen nun gelten soll, gibt es zwei Arten von Verbindung. Eine Verbindung mit einem Mittler, eine Verbindung ohne Mittler. Die Verbindung ohne Mittler, in der es keinen Mittler geben darf, ist die Anbetung. Und die Verbindung mit Mittler ist die Führung. Eine dieser Verbindungen ist die Führung, bei dem es einen Mittler braucht. Gott sagt, du musst mit mir eine Verbindung haben auf Basis der Führerschaft. Und hier gibt es aber Abstufungen, Rangfolgen. Es gibt verschiedene Säulen. Und dieses ist eine Verbindung mit einem Mittler. Und es ist sehr einfach. Diejenigen, die in einer Universität, in einem kleinen Dorf eine Lizenz erwerben, bekommen ihre Lizenz von der hiesigen Bildungsministerium. Obwohl dieser Herr nicht oder diese Person nicht im Bildungsministerium seine Qualifikation erworben hat, aber die Schule oder die Universität, wo er war, unter der Aufsicht dieses Ministeriums ist, bekommt er trotzdem seine Lizenz von diesem Ministerium. Obwohl er selber in einer Stadt oder in einem Dorf, in einer Schule dort gelernt hat, an einer Universität, die unter den Führung oder unter der Richtlinien dieses Ministeriums war. Wenn also jemand sagt, ich bin ein Diener Gottes, beziehungsweise ich bin unter der Führung Gottes, gibt es verschiedene Rangstufen, die es zu durchqueren geht. Ich habe aber auch über Gefahren gesprochen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wenn unsere Verbindung mit Gott, unsere Verbindung mit Gott nicht keine richtige Verbindung ist, werden wir auf drei Probleme stoßen. Und haben diese Probleme wie benannt? Wir haben über Luftballons gesprochen. Wir haben gesagt, dass es sogenannte Seifenblasen gibt. Das ist das Problem, auf dem wir Menschen aufpassen sollten. Es gibt Menschen, dessen Gedanken wie eine Seifenblase keine realen Gedanken sind. Sie denken, sie wissen, dabei wissen sie nicht. Zweitens haben wir gesagt, sie meinen, dass sie gut handeln, wobei sie nichts handeln und dabei Verlust erleiden. Und drittens, ihre Persönlichkeit ist keine reale Persönlichkeit. Sie denken, etwas geworden zu sein, obwohl sie niemand sind. Und die Beispiele dafür haben wir gestern Abend bereits schon aufgeführt. Aber nun zu unserem Gespräch heute, was der Ursprung und was die Quelle dieser drei ist. Die Wurzel dieser drei Probleme, die eigentlich ein Problem ist, ist die folgende. Und es ist sehr einfach. Lassen Sie mich das am Anfang sagen und dann führe ich es zurück. Was sind diese Gedanken, die wie eine Seifenblase sind? Ich war in einer Runde mit sehr vielen Schülern. Es waren sehr viele Schulkinder. Und Alhamdulillah sind hier auch sehr viele Jugendliche, sehr viele Damen und Herren. Ich sagte zu den Jugendlichen, soll man euch klein oder groß nennen? Antworten Sie bitte. Wir möchten alle mit groß angesprochen werden. Keiner der Kinder oder Jugendliche möchte als Kind angesprochen werden. Daher sagen wir hier schon zu den Eltern, wenn ihre Jugendlichen reden, sagen sie nicht, Kinder, seid ruhig. Denn die Jugendlichen beschweren sich, wann immer unsere Eltern was von uns wollen, sagen sie, mein großes Kind, du bist jetzt erwachsen geworden. Und wenn wir etwas hören will und wenn sie uns etwas, wenn wir mit ihnen sprechen möchten, dann sagen sie, Kind, geh weg. Ich fragte diese Kinder, soll man euch mit Erwachsenen oder Kindern ansprechen? Sie sagten, wir wollen als Erwachsene angesprochen werden. Und ich sagte, woran misst du erwachsen sein, groß sein? Hat das mit dem Alter zu tun? Nein. Mit der Größe? Nein. Mit dem Körpergewicht? Nein. Mit der Lizenz? Nein. Mit der Verstand? Kann mir jemand sagen, was Verstand ist? Wenn ihr mir antwortet, bekommen sie auch ein Geschenk. Was ist eine der Eigenschaften des Verstandes? Lassen Sie mich einen Witz erzählen. Jemand trank mit seinem Mund Wasser. Er sagte, trink nicht mit dem Mund Wasser. Trink nicht mit dem Mund Wasser, das wird deinen Verstand vermindern. Er sagte, was ist denn der Verstand? Er sagte, weißt du was, trink weiter. Was sind die Eigenschaften und die Besonderheiten des Verstandes? Imam Sadiq hat es uns gesagt. Die Damen können mit sich daran beteiligen. Sie sagen, Sie sprechen von dem Ergebnis, nicht von den Eigenschaften, von den verschiedenen Aspekten. Es ist die Kraft, mit der man etwas unterscheidet. Das ist das, was der Verstand macht. Richtig, aber ich möchte verstehen, ob jemand Verstand hat oder nicht. Woran misst man es? Keiner von Ihnen hat das, was Imam Sadiq gesagt hat, bisher gesagt. Sehen Sie, unser geliebter Bruder hier hat ein wenig, ist der Sache etwas schon näher gekommen. Sehen Sie, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, ist der Verstand. Sehen Sie, wenn diese Mauer hier hochgezogen wird und wir sehen möchten, ob diese Wand gerade hochgegangen ist oder schief, messen wir das mit einem Scharul. Wann sagen Sie zu Ihrem Kind, du warst unvernünftig? Wenn er etwas Falsches getan hat, okay. Sie sagen zu ihm, hast du denn das Ende deiner Taten nicht gesehen, den Ausgang, das Ergebnis oder einer der Aspekte des Verstandes ist, dass man das Ende dieser Tat, das Ergebnis sieht. Was ist das Ergebnis dessen, was ich jetzt tue? Imam Sadiq alayhi salatu wa salam sagt, O ihr Menschen, es gibt einen Weg, den ich gehen will. Einer der schönen Dinge, die wir gesehen haben, einer der schönen Dinge, die in Ihren Autos hier schon bereits installiert ist, ist das Navigationssystem. Von dem Zeitpunkt, wo Sie die Reise antreten, bis zum Ende, wird Ihnen die Route gezeigt. Wie viele Kurven, rechts, links, wie viele Kreuzungen, wie lange dieser Weg noch entfernt ist. Manchmal ist dieser Weg, den Sie zu gehen haben, 100 Kilometer und Sie sehen nur 20 Kilometer. Sie sehen nicht diesen Weg bis zum Ende. Und dieser Weg ist vielleicht hinter einer Mauer und man sieht es nicht mit den Augen. Mit der heutigen Technologie kann man es sehen, obwohl es hinter der Wand ist. Achten Sie bitte drauf. Wir wollen Yahsabuna an Muhtadun im Heiligen Koran definieren und verstehen. Diejenigen, deren Gedanken wie Seifenblasen sind, woran lag es? Was ist ihr Problem? Das Problem ist, dass die Menschen in dieser Welt in zwei Gruppen eingeteilt werden können. Eine Gruppe, die das Ergebnis ihrer Tat sehen, also langsichtig sind, und einige, die kurzsichtig sind. Einige sehen nur ihre Kleidung, ihren Luxus, ihr Vermögen, aber einige sehen auch das, was danach und daraus folgt. Das Ergebnis dessen, was sie essen, das Ergebnis dessen, was sie tragen, das Ergebnis dessen, was sie sich anhaufen, das Ergebnis dessen, was nach der Dunya im Jenseits darauf folgt. Also wer ist vernünftig? Der richtig sieht, ist unser gesamter Weg, die Dunya, dass wir mit Teleskopen, GPS und sonstiges dieses sehen. Nein, unser gesamter Weg ist nicht nur die Dunya. Der größte Teil davon ist das Jenseits. Jeder, der das Akhirat sieht, das Jenseits sieht und richtig denkt, dessen Gedanken werden nicht wie eine Seifenblase sein. Wessens Gedanken sind wie Seifenblasen? Diejenigen, die das Ergebnis ihrer Taten im Jenseits nicht sehen. Diejenigen Augen, die das Verborgene nicht sehen. Zalik al-Kitab, la raiba fihe, hudan lil-Muttaqin, allazina yu'minuna bil-Ghaib. Und für Ghaib, für das Verborgene steht, was wir auch immer wieder im Heiligen Koran sehen. Was sind die? Wie sind die Besonderheiten des Verborgenen? Erstens Gott, zweitens Qiyamat, der Tag des jüngsten Gerichtes. Das ist Qiyamat, das Jenseits, der Tag der Auferstehung ist in dieser Welt nicht zu sehen, aber im Jenseits, sobald wir sterben, sobald der Mensch stirbt, wird sein Qiyamat errichtet. Und weil er den Tag des jüngsten Gerichtes sieht, die Verse 99 und 109 des Sure Mu'minun, Gott, nun habe ich verstanden, worum es geht und was hier los ist. Lass mich zurückkehren. Lass mich nun zurückkehren. Und es kommt die Antwort, auch im Diesseits haben wir dir etwas gegeben, damit du das Verborgene siehst. Aber du hast so getan, als ob du nicht verstehen willst. Also ist die Besonderheit des Verstandes, dass man bis zum Ende des Weges sieht. Wir sehen das Jenseits nicht, dass den Tag des jüngsten Gerichtes nicht in dieser Welt. Doch, es gibt ein Buch, der uns dieses zeigt. Zalik al-Kitab la raiba fihi hudan lil-Muttaqin allazina yu'minuna bil-Ghaib. Also lassen Sie es mich noch genauer sagen. Die Wichtigkeit und die Besonderheit des Verstandes ist es, dass man mit dem Koran sieht. Jeder, der mit der Offenbarung sieht, mit dem Koran sieht, sein Leben, mit der göttlichen Richtweisung, dieser Mensch ist vernünftig. Ansonsten schaut er ohne einen Fernrohr, ohne vorausschauend zu sein. Oder damit Sie sich das besser merken, die Brillenträger, so wie ich, sind in zwei Gruppen zu unterteilen. Einige kurzsichtig, einige weitsichtig. Und einige sehen beides. Mit einer kleinen Brille, in der Brille, sehen Sie das, was kurz ist vor Ihnen und das, was weit ist, das, was von Ihnen entfernt ist. Der heilige Koran und der heilige Prophet Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sind gekommen, um uns eine Brille zu geben, die uns beide Möglichkeiten gibt. Einige denken, dass Gott und der heilige Prophet und der Koran uns sagen, verabschiedet euch von dem Diesseits. Nein, so ist das nicht. Jeder, der Ihnen das gesagt hat, hat Ihnen was Falsches erzählt. Wir müssen sowohl das Diesseits sehen, es auch richtig sehen und auch schön sehen, aber mit einer kurzsichtigen Brille das Diesseits und mit der weitsichtigen Brille das Jenseits. Wenn du beides zusammen siehst, bist du vernünftig. Ansonsten ist jeder, der die Wahrheit des Jenseits nicht sieht, nicht vernünftig. Es gibt noch ein weiteres Verborgenes, was man weder hier im Diesseits noch im Jenseits sieht, und das ist Gott. Ein Verborgenes mit Namen Gottes sieht man weder im Diesseits noch im Jenseits. Aber man fühlt ihn mit dem gesamten, mit seinem gesamten Sein. Und wenn ich Gott gespürt habe, bin ich vernünftig. Deswegen sagt Imam Sadiq, Al-Aql ma'ubida biher Rahman. Der Verstand ist das, womit ich Gott sehen kann und ihn anbieten kann, ihn fühlen kann. Das ist eine Wahrheit. Waktusiba behel Janan. Der Verstand ist das, womit man das Jenseits sieht und dann im Jenseits entscheidet zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen das Paradies und die Hölle. Wenn einem, oder lassen Sie es mich so sagen, wenn man zwei Häuser vor einem liegt, ein Haus voller Feuer, ein Haus voller Luxusgüter und alles, was dazugehört, eine Wiese, einen Garten, Essen und was weht ein vernünftiger Mensch? Sicherlich Eine Villa voller Funktionalität und Möglichkeiten. Und Amir al-Mu'minin sagt es hier so schön: O ihr Menschen, in seinem Khutbe, in seiner Ansprache Muttaqin, in dem Buch Nahjul Balagha. Amir al-Mu'minin sagt: Ein Vernünftiger ist ein Gläubiger. So sagt Amir al-Mu'minin: Ein Gläubiger, Vernünftiger ist jemand, der
man qadra aha wa hum fiha mun'amun hum wan naru kaman qadra aha wa hum fiha mu'azzabun. Ma'nay fars.
Die Bedeutung dessen ist: Ein Gläubiger, vernünftiger Mensch ist jemand, der auch schon hier das Paradies sieht, auch die Hölle, beides. Und woher sieht er das? Woran sieht er das? Er sieht es daran, dass es einige Dinge gibt, die, wenn er diese beachtet, das Ergebnis dessen das Paradies ist. Und auf der anderen Seite eine Umstand, die, wenn er sie beachtet, das Ergebnis die Hölle ist. Er sucht schon hier nach dem Weg und nach den Dingen, die ihn ins Paradies führen, und hält sich fern von den Dingen, die ihn in die Hölle führen. Also diejenigen, dessen Gedanken wie Seifenblasen sind, also diejenigen, die mit ihrem Verstand das Verborgene nicht sehen. Und wenn sie das Verborgene nicht sehen, werden sie sicherlich in ihren beiden Arten der Verbindung etwas anderes außer Gott wählen. Sie wählen den schönsten Götzen. Jeder Götze, der schöner ist, beten sie an. Und was nehmen sie in der Führung? Das, was am meisten Werbung für sich macht. Wo die meiste Werbung ist, dort wird er auch hingehen und dieses verwenden. Ihr Verstand sieht das Verbogene nicht, nicht das Innere, das Ergebnis, das Ende nicht. Und wenn er das nicht sieht, wird er dann Gedanken haben, die nicht real sind, Wahnvorstellungen haben. Diejenigen, die keine Verbindung mit Gott haben, haben Gedanken, die wie eine Seifenblase sind. Das heißt, dass sie sowohl in der Anbetung etwas anderes als den einen Schöpfer anbeten, als auch in der Führung etwas anderes außer den einen Schöpfer als Führer nehmen. Daher gehen sie in Richtung nirgendwo. Das ist für diejenigen, die ihren Verstand, mit dem das Verborgene gesehen werden soll, nicht sehen. Wir sehen das Verborgene nicht, doch es gibt ein Buch, der uns dieses zeigt. Und lassen Sie mich hier ein Wort sagen. Unsere beiden Augen öffnen sich gegenüber der Offenbarung. Einige hier in diesseits mit dem Heiligen Koran und einige mit dem Tod. Was nützt uns aber? Das, was in diesseits sich öffnet. Das, was sich mit dem Tod öffnet, hat überhaupt gar keinen Sinn. In der Sura Qaf. Wenn der Tod kommt, werden die Vorhänge zur Seite gehen. Man sieht die Welt der Verborgenheit. Aber dann ist man tot und es bringt nichts mehr. Daher sage ich zu meinen jungen Brüdern und Schwestern, schreibt neben dem Tod: Der Tod ist der Abschlusspfiff, für den es keine Verlängerungszeit mehr geben wird. Merken Sie sich das. Wenn der Tod kommt, wird es keine Sekunde vor oder zurück geben. Also wird ein vernünftiger Mensch ist jemand, der auch nach dem Tod sieht. Ein Vernünftiger ist jemand, der auch den Tag der Auferstehung sieht. Daher, wenn wir etwas essen, wenn wir etwas anziehen, wenn wir etwas planen, wenn wir in all diesen Dingen auch den Tag der Auferstehung sehen, dann sind wir vernünftig. Daher sagt der Heilige Koran: Ein Gläubiger ist der, der yu'minu billah wa yu'minu bil yawm al-akhir. Jemand, der an Allah glaubt und an den letzten Tag. Da erzählen wir unseren Kindern: Wusstest du nicht, dass das Ergebnis deiner Arbeit so und so sein wird? Er sagt: Nein. Dann bist du unvernünftig gewesen, unwissend gewesen. Die zweite Verse, auf die wir gestern hinwiesen, war Yahsabuna. Also ist die Wurzel von Yahsabuna an al-Muhtadun, dass man sich von der Welt der Verborgenheit fernhält und dieses nicht sieht. Und das Erste ist, Gott zu vergessen, und das Zweite, den Tag der Auferstehung zu vergessen. Wenn sie nicht nun zu denen gehören möchten, deren Taten wie eine Seifenblase sind, ihr Handel wie eine Seifenblase ist, dann sollten sie genau aufpassen. Behalten Sie dieses als Erinnerung von mir und möge Gott mir den Segen geben, Ihnen dieses Inshallah auf eine richtige und schöne Art und Weise präsentieren zu können, damit es für Sie zu einer Lehre in Ihrem Leben wird, bitte ich Sie um einen Salawat. Gott hat in unserem und in Ihrem und in meinem Wesen den Bedarf, einen Bedarf gelegt, einen Verlangen. Dieser Schöpfer, der verlangenlos ist und nicht jemanden bedürftig, hat was gemacht? Hat für meine und ihre Bedürfnisse zwei Gabentische im Diesseits aufgetischt. Erstens ein Gabentisch, den Gott ausgebreitet hat, und ein Gabentisch, den der Teufel ausgebreitet hat. Die Sure 22, Vers Ibrahim, schreiben Sie sich das auf. Vers 22, Sure Ibrahim. Gott gibt am Tag des jüngsten Gerichtes den Satan die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und er sagt, der Satan kommt am Tag des jüngsten Gerichtes in der Wüste, des Tag des jüngsten Gerichtes, und sagt, oh ihr Menschen, diejenigen, die ihre Bedürfnisse mit dem Tisch, den ich aufgedeckt habe, gedeckt haben, ihr habt verloren. Ein schlechter Handel, das sagt der Teufel selbst. Er sagt, jeder von euch, der mir gefolgt ist, damit eure Bedürfnisse gedeckt werden, ihr habt verloren. Und jeder, der danach und bemüht ist, seine Bedürfnisse auf den Gabentisch und an dem Gabentisch Gottes zu decken, er hat gewonnen. Und mit dieser Verse des Korans sagt er, auch wenn wir dem Teufel sagen, Gott, dieser Satan hat mich reingelegt, sagt er weiter in dieser Verse, warum werft ihr mir das vor? Werft euch das vor? Warum seid ihr mir gefolgt? Man sagt, jemand träumte vom Satan. Und er zog an den Bart von Satan und sagte, warum bringst du die Menschen vom Weg ab? Warum führst du sie irre? Dann ist er aufgewacht und sah, dass er seinen eigenen Bart in der Hand hielt. Und dann merkte er, wir einige von uns sind selber die Lehrer des Satans mit dem, was sie tun. Der Satan sagt, ich habe euch nur einen Weg gezeigt und ihr seid mir hinterher gefolgt. Und warum sind wir dem Satan gefolgt? Weil wir diesen Bedarf haben. Und achten Sie jetzt bitte genau darauf. Wir sind bedürftig, erstens. Es gibt zwei Gabentischen. Zweitens, es gibt zwei Tische. An einem dieser Tische werden unsere Bedürfnisse gedeckt. Und zusätzlich zu dem, was unsere Bedürfnisse gedeckt werden, machen wir auch einen Handel. Und an einem anderen Tisch wird unsere Bedürfnisse gedeckt und neben dessen, dass wir unseren Bedarf decken, machen wir auch einen Verlust. Was würde ein vernünftiger Mensch wählen? Bedarf decken mit Verlust oder Bedarf decken mit Gewinn? Bedarf decken mit Gewinn, natürlich. Ein vernünftiger Mensch befriedigt seine Bedürfnisse mit Gewinn. Aber leider ist die Statistik so, dass diejenigen, die ihre Bedürfnisse mit Verlust abdecken, weit höher sind. Zum Beispiel ein Bedarf, unsere Triebe. An dem Gabentisch Gottes wird dieser Bedarf mit der Hochzeit gedeckt. Weil einige von uns sehr großen Appetit haben, hat Gott dreierlei Art und Weisen Heiratsmöglichkeiten oder diesen Gabentisch der Hochzeit für uns aufgedeckt. Und der Satan hat für den Abdecken unserer Bedürfnisse, unsere Triebe, eine Verbindung, eine uneheliche Verbindung uns offengelegt. Welche Statistik ist höher? Natürlich das Zweite. Aber Sie sagten doch, ein vernünftiger Mensch wie ein Handel mit Gewinn. Wo ist das Problem? Das Problem ist die Taten, die wie Seifenblasen sind. Wenn die Menschen die Welt des Verborgenen und das Verborgene nicht verstehen, werden sie ein Handeln mit Verlust gar nicht verstehen. Lassen Sie uns eine Koranverse rezitieren, die Sie alle kennen.
Asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu. Bas amanu be khoda.
Außer diejenigen, die an Gott und an dem Tag des jüngsten Gerichtes glauben und gute Taten verrichten. Ansonsten denken die Menschen, dass der Tisch des Satans mit mehr Genuss verbunden ist. Er ist auf der Suche nach Macht, nach Ruhm, nach Reichtum und denkt, was für ein Handel er treibt. Dabei betreibt er nur Verlust. Die Sure Al-Fajr haben wir zusammen rezitiert, gestern oder vorgestern. Und drei Dinge, drei Stämme, drei Völker, die behaupten, viel erreicht zu haben, Ad, Samud und Pharaon, dachten, einen großen Handeln gemacht zu haben. Und nun sieht man, welchen Schaden sie erlitten haben. Da ist die Verse 104 in Sure Kaf. Dieser Handel, ein Seifenblasenhandel, dieser Taten, die wie Seifenblasen sind, beachten also nicht, dass jenseits den Tag der Auferstehung, den jüngsten Gerichts, denn alle wollen ihren Bedarf decken. Derjenige, der stiehlt, derjenige, der das Verbotene ist, derjenige, der seine Triebe auf die falsche Art und Weise deckt, derjenige, der auf der Suche nach unerlaubte Macht ist, der versucht nur seine Bedürfnisse abzudenken, aber wenn er vernünftig ist, würde er seine Bedürfnisse mit einem Handel befriedigen, der ihn Gewinn bringt. Soll ich euch einen Handel vorstellen, mit dem, während ihr eure Bedürfnisse abdeckt, auch noch einen guten Handel eingeht? Es gab einen alten Mann, lassen Sie mich das mit einer Geschichte erzählen, der immer wieder bei Vorträgen eingeschlafen ist. Er sagt, ich bin eines Tages runtergekommen und sagte zu ihm, wenn du schlafen willst, warum schläfst du immer hier vor dem Podest? Setz dich doch irgendwo hin, damit wir dich nicht sehen. Ich möchte sprechen und ich sehe, dass du schläfst und das ist für mich etwas traurig. Und dieser alte Mann sagte, Hajara, sei sicher. Ich habe alles, was Sie gesagt haben, gehört und kann es auswendig. Er sagt, Hajara, Sie haben von Anfang an, der erste von Ihnen, der Adam war, bis zum letzten, der heilige Prophet und Sie Gelehrten. Sie alle bringen uns nur drei Wörter bei. Erstens, ist halal und ist nicht haram, das Verbotene. Tu deine Verpflichtungen und lass von den Verbotenen ab. Helf den Menschen und verärgere die Menschen nicht. Und dieser Hajara sagte, ja, du hast recht. Du hast alles, was ich sagen wollte, bereits schon gesagt. Schlaf weiter. Woran hält er sich? Er hält sich an die Bedeckung seiner Bedürfnisse, das Befriedigen seiner Bedürfnisse mit einem gewinnbringenden Handel. Denn er hat das Verborgene, das Jenseits gesehen. Ich habe Durst. Ich kann das Erlaubte oder ich kann das Verbotene trinken. Wenn ich das Erlaubte trinke, ist sowohl mein Durst dadurch gestillt, als auch eine gute Tat für mich aufgeschrieben. Amir al-Mu'minin sagt, verändert euren Leben wie zum Gebet. Babatar hat ein schönes Gedicht. Schön für die, die Allah ihr Begleiter wie ist, die Hamd und Qulhub Allah, deren Arbeit ist, die stets im Gebet sind. Und das ewige Paradies ihr Leben sein wird. Er meinte nicht, dass wir in der Moschee sind und von morgens bis abends weinen. Auch die Verbindung zwischen Ehemann und Ehefrau kann wie das Gebet sein. Die Verbindung mit mir und meinem Kind. Mein Kind ist ein Bedarf von mir. Ich kann meinen Bedarf auf Basis, ist ein Bedürfnis von mir, ein Verlangen von mir. Und ich kann dieses Kind auf die Art und Weise erziehen, der auch für mich dann später für mich einen Segen ist. Ich kann auch aber dieses Kind so erziehen, dass es für mich zu einem Schaden führt. Auch beim Essen. Wir können heiraten. Auch ein Bedarf. Wir können das auf die menschliche, wir können es aber auch auf die tierische Art und Weise tun. Also ist das Ergebnis des zweiten Problems auch klar. Ein Handel, mit dem ich meinen Bedarf abdecken kann und auf Basis des Halals ist, des Gebot, der Gebote Gottes ist, das heißt, dass ich das Jenseits sehe und an das Verborgene glaube, ist eine Bedarfdeckung mit einem gewinnbringenden Handeln. Ich habe mich bemüht, habe mich sehr bemüht, den Bedürfnissen meiner Frau und Kinder abzudecken, aber ich habe nichts in der Hand. Warum? Weil ich nicht den Jenseits vor Augen hatte. Und das Dritte, Yahsabuna Allahum Alaushai, Persönlichkeiten, die wie Seifenblasen sind. Und lassen Sie mich das wieder sehr einfach sagen. Wir haben zwei Persönlichkeiten, eine äußere und eine innere Persönlichkeit. Unser Wesen und das Äußere. Mit welchem erscheinen wir am Tag des jüngsten Gerichtes? Mit dem Inneren. Wenn wir daran glauben, dass wir am Tag des jüngsten Gerichtes mit unserer Persönlichkeit erscheinen, die unser Inneres ist, heißt das, dass wir dann unser Äußeres verunreinigen sollen und einfach sich selbst überlassen sollen? Nein. Wir sollten unsere Kleidung, unsere Persönlichkeit, aber auch unsere Wohnung, unsere Autos und so weiter und so fort ein schönes sein lassen. Aber meine Persönlichkeit sollte nicht mit der Größe meiner Wohnung zusammenhängen. Wir alle sind in dieser Welt Mieter. Und es gibt niemanden, der sein Haus mit ins Jenseits genommen hat. Niemand, der sein Auto mitgenommen hat. Jemand saß über dem Leichnam seines Vaters und hat seine Hände in den Mund seines Vaters gelegt und etwas rausgeholt. Und man fragte, dein Vater ist tot, was machst du? Er sagte, er hat einen Goldzahn. Es ist schade, wenn er damit unter die Erde begraben wird. Der hat versucht, den Goldzahn seines Vaters dort rauszuholen. Unsere Erwachsenen wissen Bescheid, dieser Goldzahn ist ein Zeichen für eine Persönlichkeit, eine Persönlichkeit wie eine Seifenblase ist. Ich weiß noch, früher war das so, dass wenn jemand einen goldenen Zahn hatte, es etwas Besonderes war. Man sagt ja nicht, dass man hier in einem Haus gehen soll, was kaputt ist oder Sachen anziehen soll, die zerrissen sind oder die Genüsse dieser Welt nicht genießen sollte. Nein, man sagt aber, deine Persönlichkeit ist nicht daran auswendig zu machen. Es gibt drei Eigenschaften für deine Persönlichkeit. Diese drei Verse des Heiligen Korans. Schreiben Sie sich die ruhig auf. Erstens, der erste Maßstab für unsere Persönlichkeit ist die neunte Sure. Ist die neunte Aye in der Sure Somar. Dort wird gesagt, was verstehst du? Kann man heutzutage, damit meint man nicht irgendwelchen Titel. Doch, man kann Titel auch heutzutage kaufen. Aber nein, darum geht's gar nicht. Es geht nicht um einen Titel. Wie viel verstehst du? Das ist wichtig. Zwei Beispiele. Am 20. Tag des Monats Ramazans. Amir al-Mu'minin sitzt liegt in seinem Bett. Die Bewohner von Kufa sind zu Imam Ali geeilt. Mama Salam Mustafa ist an die Tür gekommen und sagte, mein Vater fühlt sich nicht gut. Er fühlt sich nicht gut, gehen Sie nach Hause. Und alle sind nach Hause gegangen. Nur einer ist geblieben. Und Mama Salam sagte zu ihm, ich sagte Ihnen doch, dass es meinem Vater nicht gut geht. Wie hieß er? Asba Ebne Nobote. Imam Hussein sagte, Asba, warum gehst du nicht? Er sagte, wohin soll ich gehen? Mein Leben ist in diesem Haus. Und Ali ist mein Leben, Ali ist meine Seele, Ali stirbt in diesem Haus. Ich soll nach Hause und einfach schlafen? Sehen Sie, alle kannten Ali. Aber Asba Ebne Nobote hat Imam Ali am besten verstanden. Imam Hassan ist zu seinem Vater gekommen und sagte, Vater, Asba Ebne Nobote geht nicht. Und er sagt folgendes, Imam Ali sagte, sage, Asba soll reinkommen. Lassen Sie mich einen Satz sagen. In dieser Welt wird jeder, der mehr versteht, auch mehr sehen können. Wenn wir wenig verstehen, werden wir auch wenig sehen. Weil Asbach nun mehr verstand als andere, wusste er, dass Ali jemand ist, den man erst am Tag des jüngsten Gerichtes verstehen wird, wer er ist. Ali ist kein normaler Mensch, der nun krank ist, bei dem man uns sagt, man kann ihn nicht besuchen und man nun dort weggeht. Asbach ist zu Amir al-Mu'minin gekommen. Ali hat die Hand von Asbach genommen und hat ihm das, was der heilige Prophet ihm gesagt hatte, kurz vor seinem Tod an Asbach weitergegeben. Asbach hat also viel verstanden und dieser Verstand wird seine Persönlichkeit am Tag des jüngsten Gerichtes hochbringen. Und es interessiert uns nicht, ob Asbach Afrikaner ist oder Europäer ist oder Amerikaner ist oder Asiate oder was auch immer. Sein Verstand ist der Maßstab. Und lassen Sie mich noch etwas sagen. Sie alle kennen die Geschichte von John, dem Diener von Imam Hussein am Tag des von Karbala. John war der Diener von Abu Zar. Abu Zar hatte ihn an Imam Hussein verschenkt oder weitergegeben. Und als Imam Hussein nach Karbala gekommen ist, sagte er, John, ich habe dich befreit. Geh und lebe dein Leben für dich. Ich will es auf die heutige Art und Weise sagen. Wenn man zum Beispiel zu einem Arbeiter sagt, wir wollen dich heute in die Rente schicken und deinen Lohn bis zum Ende deines Lebens zahlen. Ab heute. Aber John wendete sich zu Imam Hussein und sagte, ich gehe, aber sag mir wohin. Ohne Hussein sterbe ich. Ohne Hussein sterbe ich. Imam Hussein wollte sehen, wie weit John gehen würde, wie viel er versteht, und sagte, John, du hast einige Zeit Abu Zar geholfen, einige Zeit uns geholfen. Gehe nun und genieße dein Leben. Und er sagte nur einen Satz. Er sagte zu Imam Hussein, vielleicht, weil ich dunkelhäutig bin, erlauben Sie mir nicht, an Ihrer Seite zu sein. Oder vielleicht, weil mein Körper anders riecht, erlauben Sie mir nicht, an Ihrer Seite zu sein. Imam Hussein sagte, was für ein Mann, wie weit und wie viel er versteht. Ein Bediensteter und vielleicht in Augen vieler Menschen jemand, der zur zweiten oder dritten Klasse gehört, aber nein, was für eine Persönlichkeit er hat. Imam Hussein nimmt ihn in seinen Armen und betet für ihn und sagt, möge Gott dein Gesicht voller Licht erfüllen, dein Körper im Paradies wohlriechen tun. Unser Lehrer Heute auch Mustafa Tehrani, Ayatollah Mustafa Tehrani, möge Allah seine Seele gnädig sein, sagte, Imam Baqir war in Karbala 4 Jahre alt. In dem Abend von Ashura sagte Imam Baqir zu seinem Vater, Imam Sajjad, ich rieche einen Parfümduft aus Karbala. Imam Hussein war noch zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstorben. Und Sie wissen, dass wenn Blut auf die Erde liegt und die Sonne drauf scheint, wird es schlecht riechen. Er sagte, Imam Baqir fragte seinen Vater, Vater, warum riecht es so gut? Imam Sajjad sagte, das ist das Blut von Jund, der meinem Vater gedient hat. Wissen Sie, wenn Imam Hussein ihn begrüßt hat, er hat das gleiche gemacht wie Ali Akbar. Er hat sein Gesicht auf das Gesicht von Jund gelegt und für ihn gebetet. Schaue uns auch an, bitte Imam Hussein, überlasse uns nicht uns selbst. Jeder, der sich als Diener von Nabi Abdullah al-Hussein fühlt, jeder von Ihnen, der jedes Jahr darauf wartet, dass Muharram beginnt, um sich hier zu versammeln, Hussein, du meine Herzensruhe. Hussein, du meine Seele.